Deutschlandfunk Kultur Plus 1.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Plus 1. Mein Name ist Utz Dreger und ich verrate schon mal, wir werden es heute hier zum Teil mit extremen Erfahrungen zu tun kriegen. Entführt werden, eine Geisel in einer terroristischen Gruppe sein, wie das ist, das können sich die meisten von uns überhaupt nicht vorstellen. Janina, die hat's erlebt.
Es gibt ja Entführungen, die dauern Jahre. Ja, es gibt Entführungen, die gehen ganz schnell und es gibt Entführungen, die enden tödlich. Und wenn man entführt ist, weiß man einfach nicht, was es für ein Ende hat.
Ja, was das für ein Ende hatte und was der Journalistin Janina Findeisen da genau passiert ist, das wird sie uns später hier noch erzählen. Darüber hinaus geht es in dieser Ausgabe von Plus 1 sehr viel um Nachbarschaft. Sie können sich ja selber mal fragen, was wissen Sie eigentlich wirklich über Ihre Nachbarn? Wer sind die so? Und haben Sie sich mal überlegt, wie das eigentlich wäre, wenn Sie auf einmal sehr stark auf Ihre Nachbarn angewiesen wären, so ganz existenziell? Mein Nachbar, der sitzt mir hier gegenüber. Mike, schön, dass du da bist. Hallo.
Hallo, lieber Utz.
Mike Elzhoff, du bist Dramaturg für Film, das will ich aber heute mal frech vernachlässigen. Und ich würde auch gerne erst später darauf eingehen, warum du im mittleren Alter schon eine Art Gedenkbaum gepflanzt bekommen hast. Aber versprochen, liebe Hörende, das kommt ja noch. Vielleicht erklären wir nur mal ganz kurz, wenn wir beide die Wohnungstür aufmachen, dann gucken wir in unsere Wohnung rein. Also selbe Etage, direkt gegenüber, so wohnen wir.
Ja, und dann gibt es auch gleich die Kegelbahn, weil dein Flur und mein Flur ergeben mindestens eine Bundeskegelbahnlänge.
Ungefähr 30 Meter, ich habe es mal überschlagen. In 50% der Fälle, wenn wir die Tür aufmachen gleichzeitig, springt dabei ein gemeinsamer Kaffee raus. Und ganz häufig, gerade zu den schöneren Jahreszeiten, bei solchen Begegnungen, nimmst du mich dann an die Hand und nimmst mich mit auf deinem Balkon. Weil in deinem Balkon existiert nicht viel anderes. Also kann man jetzt nicht sitzen oder so.
Auch, so sieht's aus.
Auch kaum stehen, weil es ist eine Art Kleingarten. Du hast da einen eigenen Garten.
Ja, der ist ziemlich voll. Der ist mit den Jahren gewachsen. Die Bäume werden immer größer. Die Pflanzen werden immer zahlreicher.
Was ist da alles? Tomate, Erdbeeren, Äpfel?
Ja, Kartoffeln gibt es nicht jedes Jahr. Verschiedene Kräuter. Es gibt Sanddorn, mehrere Sträucher. Die werden immer größer. Und meine Nachbarin, die Architektin oder unsere Nachbarin, Anna, die hat schon gescherzt, ich müsste mal schauen, ob ich da noch viel mehr raufstellen dürfte, weil es mit der Statik Probleme geben könnte.
Ich bin mir sicher, dass es jetzt schon schwierig ist, auf jeden Fall. Aber müssen wir ja nicht so an die große Glocke hängen oder im Radio drüber reden. Grüner Daumen sagt man ja so, aber das ist wahrscheinlich irgendwie so eine hohle Formel. Wie kriegt man das hin, dass da bei dir alles wächst und gedeiht in so unterschiedliche Pflanzen?
Das ist ein Südbalkon, da muss ich gar nicht so viel dazu tun, außer Wasser und die richtige Erde. Ich meine, das ist es. Und mein Vater ist tatsächlich leidenschaftlicher Hobbygärtner. Jede freie Minute hat der, als ich klein war und auch jetzt noch in seinem hohen Alter, verbringt er im Garten. Und da habe ich, glaube ich, das eine oder andere von ihm mitbekommen, muss ich sagen.
Du hast so eine ganz liebevolle Beziehung zu diesen Pflanzen. Also du nimmst mich manchmal auch mit, um mir einfach nur zu zeigen, guck mal, da kommt jetzt eine Knospe.
Ja, also ich finde es sehr sinnlich, weil man riechen, weil man gucken kann, weil man auch Sachen probieren kann. Physalis wächst da übrigens auch noch. Und tatsächlich gibt es ja immer einen Verlauf. Also der Winter, die harte Jahreszeit, die wir gerade haben, wo es relativ kahl ist. Dann die ersten grünen Spitzen irgendwie im März, April und dann die Blüte. Und man sieht dann zum Beispiel den Apfel von der Blüte bis zum reifen Apfel, bis zum Reinbeißen da gedeihen. Und das finde ich außergewöhnlich. Also.
Und das führt mich eigentlich auch zu einer anderen Eigenschaft, die du hast. Du bist jemand, der hält da einfach die eigenen Sinne sehr wach und offen. Du bist wirklich sehr sensibel und sehr aufgeschlossen auch für so kleine Reize, was insofern vielleicht bemerkenswert ist, als dass wir beide in der Nähe des Hermannplatzes in Berlin-Neukölln wohnen, wo man wirklich also hin und wieder Slalom laufen muss zwischen Hundekot und währenddessen prügeln sich fast die Autofahrer. Und eigentlich ist es ja in so einer Gegend so, dass man vielleicht besser fährt, wenn man sich so leicht abgestumpft verhält oder sich das mit sich geschehen lässt. Wenn man nicht aufpasst, passiert das, ich glaube, vielen Leuten auch ganz automatisch in so einer Gegend. Aber du hältst irgendwie dagegen an, habe ich den Eindruck.
Ich halte gar nicht dagegen an, aber ich finde es spannend, dass du das so formulierst, weil für mich ist es so, wenn ich durch die Straße gehe, gerade durch unsere Straße, in der wir wohnen, da gibt es zum Beispiel irgendwie im Frühjahr ganz kleine, wirklich winzige Bienen, die dann aus den Erdlöchern kriechen, zum Beispiel, oder eine kleine Blüte irgendwie. Und wenn ich mich sozusagen gegen dieses Chaos, was da draußen auf der Straße und hier dieses Gewusel, die vielen Menschen, wie du schon erwähnt hast, den Dreck und den Hundekot irgendwie sozusagen das alles ausblenden muss, dann kriege ich auch ganz viel anderes nicht mit. Und mir ist, also ich finde es für mich, für mein Leben extrem wichtig zu sehen, okay, wo bin ich denn gerade?
Aber du erhältst ja irgendwie so ein bisschen so ein Schlossgärtner in der Provence Lebensgefühl, mitten in Berlin-Neukölln, so ist mein Eindruck.
Ja, Ruhe, Entspannung und vor allen Dingen die Finger in die Erde zu stecken, die Erde zu riechen und zu sehen, wie die Dinge wachsen, entschleunigt mich ganz wunderbar, muss ich sagen.
Also wer mit Mike Elzhoff durch die Gegend zieht, der kann kleine Blümchen im Asphalt entdecken. Das ist wunderschön. Sehr schön, dass du heute hier bist, Mike.
Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Es wird wahrscheinlich nicht nur uns so gehen. Die Frage, die wir jetzt klären wollen, lieber Mike, ist eine, die Nachbarn auf, wahrscheinlich, ich will nicht übertreiben, aber die Nachbarn auf der ganzen Welt beschäftigen wird. Lieber Mike, und ich muss auch sagen, lieber Martin, hallo.
Hallo Mike, hallo uns.
Zugeschaltet hallo aus Köln jetzt hier in unser Berliner Studio, Martin Kess.
Ihr seid so richtige Astrid Lindgren-Nachbarn, ihr beiden. Ich habe mir das angehört. Ich dachte, das gibt's gar nicht mehr, aber ich sehe so, ihr grüßt so über den Gartenzaun und dann klopft einer an die Tür, hat so einen warmen Kuchen in der Hand und dann trifft man sich, ne? Ich dachte, die Welt gibt's nicht mehr, aber schön, ihr beiden.
Also ich hätte es jetzt selber nicht so beschrieben, aber es kommt der Sache nahe. Auch wenn ich keinen Kuchen bringe, sondern vielleicht ein Stück Tiefkühlpizza, aber
die komm Intention doch mal vorbei, ist da. Martin.
Ja, komm gerne vorbei. Wir haben eine Frage, die sich auch um Nachbarschaft dreht. Und die haben wir jetzt nicht aufgetan, weil die uns so selber unbedingt auf der Seele liegt. Aber es ist trotzdem, glaube ich, eine Frage, die viele Leute haben. Bevor wir die klären, nur damit man ein Bild vor Augen hat. Du in Köln, wohnst du auch als Nachbar von jemandem? Hast du Nachbarn oder bist du irgendwo im Stadtwald?
Total. Ich habe immer Nachbarn gehabt. Und ich erzähle jetzt mit einem Bild mal, wie ich das mit der Nachbarschaft sehe. Ich habe zu Weihnachten von einer Nachbarin eine SMS bekommen mit einem anhängenden Foto zu Weihnachten. Frohe Weihnachten, eine schöne Bescherung. Und auf dem Foto war die überquellende Restmülltonne in unserer Hauseinfahrt zu sehen. Das ist das Klima, weißt du, was ich nachbarschaftlich kenne.
Okay, also man gibt Tja. Aufeinander Acht.
Ja, das Interessante ist ja, ob du Mieter bist oder Vermieter oder Eigentümer oder was auch immer, du hast es ja, außer du hast dich wirklich mit einem Park umgeben, ansonsten hast du es ja immer mit Nachbarn zu tun, ne? Also
absolut.
Die wenigsten Leute haben keine Nachbarn.
Und die Frage,
und selbst wenn ein großer Garten dazwischen liegt, kann ja der Streit deswegen, ne, umso heftiger sogar sein.
Absolut. Ja, aber die Frage, die uns dann heute beschäftigt, ist, inwiefern geht uns das Leben der eigenen Nachbarn tatsächlich etwas an? Also ab wann darf man sich mit einem eigenen Standpunkt darin bemerkbar machen? Ab wann sollte man sich vielleicht sogar irgendwie in das fremde Leben einbringen auf die eine oder andere Weise? Ich würde mal vorschlagen, vielleicht können wir es in Szenarien durchgehen. Also Lautstärke ist jetzt zum Beispiel so ein Klassiker. Also wenn mich die laute Musik der Nachbarn erreicht, dann ist ja wahrscheinlich die normale Antwort, ja, dann sage ich halt was da, oder? Ziehe ich eine Grenze.
Mhm. Das ist ja, finde ich, auch ein Deal, das ist ja ein Geben und ein Nehmen. Wenn ich selber gerne Krach mache, dann bin ich natürlich doch auch toleranter dem anderen gegenüber, dass ich den auch mal Krach machen lasse, damit sich das im Jahresdurchschnitt einfach ausgleicht. Okay. Also ich finde ja, dass also echt diese Beziehung mit den Nachbarn, die ist ja noch, ich finde sie fast komplizierter, man muss noch vorsichtiger und strategischer umgehen als mit der Familie, weil du die Nachbarn ja wirst ja gar nicht los. Ne? Also die Familie kannst du loswerden, du kannst auch eine Familie verlassen, aber wenn du wohnst und du möchtest nicht ausziehen, dann musst du mit den Nachbarn klarkommen und möglicherweise über einen sehr, sehr langen Zeitraum in deinem Leben. Und das macht, finde ich, in jeder Aktion und Reaktion so kompliziert, weil es gibt dann ja kein Zurück mehr. Ne?
Erstens das und zweitens ist es ja auch so eine komische Form von halbintimer Nähe und Distanz. Also man kriegt ja bei zunächst jetzt mal völlig fremden Personen manchmal akustisch Situationen mit, die sonst niemand erleben darf. Also man sitzt da quasi dann mit am Tisch, wenn sich irgendwie jemand streitet oder so. Oder es kommt für mich auch zu meiner nächsten Frage, wenn die Lautstärke jetzt nicht von Musik ausgeht, sondern von lautem Sex, dann erwischt man die Nachbarn ja auch in einer wirklich intimen Situation. Sollte man trotzdem dann da seine Grenzen so einfach aufzeigen? Weil für denen gibt man ja quasi auch noch einen mit, weil die dann immer wissen, in Zukunft hört Herr Schmidt auch das nächste Mal, dass wir uns ja lieb haben.
Also wenn ich das richtig sehe, ist doch das Problem in Deutschland nicht zu viel Sex, sondern zu wenig. Also offensichtlich gehen doch alle Raten da zurück. Und deswegen würde ich da ganz großzügig sein und ehrlich sagen, wir sollten uns über jeden freuen, der noch lautstark alleine oder mit Partnern und Partnerinnen Sex hat. Also da wäre ich jetzt mal für richtig.
Auch wenn es uns,
sagen, entspannt euch.
Auch wenn es uns das Vorschlafen für die Nachtschicht versemmelt, einfach hinnehmen.
Also das ist doch auch jetzt so ein Mythos, dass das 3 bis 5 Stunden dauert, oder? Das ist ja auch wieder nicht die Regel.
Dann kennst du Berliner Köln nicht.
Aber manchmal gibt es ja auch so Dinge und Entwicklungen, die sind dann vielleicht bedenklich, zumindest im Auge des Betrachters, wenn man jetzt das Gefühl hat, ein Nachbar einer Nachbarin, der geht es dauerhaft emotional nicht so gut. Das geht mich ja wirklich streng genommen überhaupt nichts an. Trotzdem Schritt auf die zu machen, was wäre dein Impuls, Martin?
Da finde ich, da ist es doch, da soll man den gesunden Menschenverstand einsetzen, wenn ich das Gefühl habe, jemand braucht Hilfe. Egal, ob das ein Nachbar ist oder auf der offenen Straße oder im Zug oder wo auch immer, diesen Impuls dann zu helfen oder Hilfe anzubieten, der ist doch richtig. Natürlich würde ich das auch bei einem Nachbarn machen. Oder ich würde vielleicht über Bande, wenn mir das zu direkt ist, würde ich überlegen, gibt es jemand, der näher ist an diesem Menschen, den ich vielleicht ansprechen kann, wie dramatisch ist die Situation und wird da schon was getan und wird da schon geholfen? Aber einfach Augen zu, finde ich in dem Falle, wenn es darum geht, dass es jemand schlecht geht, doch also die falsche Lösung.
Ich war mal in einer ziemlich schwierigen Situation tatsächlich. Mein Nachbar oder die Nachbarfamilie 2 Etagen tiefer, da wurden die Kinder immer angeschrien und von dem Vater. Und ich war wirklich drauf und dran, den anzusprechen, habe mich aber auch gefragt, was macht es mit den Kindern? Wie reagiert der, wenn er von außen angesprochen wird und man ihn seinen autoritären Erziehungsstil irgendwie oder ihn darauf anspricht? Und habe mich dann entschieden, da nichts zu machen, weil ich nicht wollte, dass die Kinder zusätzlich leiden.
Eine Option wäre ja, das nicht in der Situation anzusprechen, weil klar, wenn die Kinder dabei sind, ist logisch, was passiert. Aber vielleicht kann man sich den ja ohne die Kinder schnappen und darauf hinweisen oder befragen. Und da geht es doch auch so, wenn ich das Gefühl habe, den Kindern geht es wirklich schlecht oder den Kindern wird wirklich geschadet, dann muss ich doch was tun und dann muss ich im Zweifelsfall sogar auch den offiziellen Weg gehen und das beim Jugendamt anzeigen oder darauf hinweisen oder solche Sachen. Also die Situation, in der man das anspricht, ist, glaube ich, entscheidend. Weil wenn, sagen wir mal, du sprichst den an und die Frau ist dabei, dann kannst du es auch gleich lassen. Weil da wird er natürlich, da fühlt er sich so angegriffen, da wird gar nichts passieren.
Also wir stellen fest, diese ganze Frage mit dem rechten Umgang mit der Nachbarschaft und dem Kontakt zu ihr hat eine sehr ernste und verantwortungsvolle Seite auch und auch eine ein bisschen leichtere. Und im Zweifelsfall ist der gesunde Menschenverstand gefragt, wenn ich dich richtig verstanden habe, Martin. Und viel Sex ist auch gut.
Ja, und Grenzen, also auch da wieder, ich glaube, das ist ein Standardsatz von mir hier, Grenzen setzen auf jeden Fall.
So. Dann danken wir dir vielmals.
Ja, bitteschön.
Martin Kess, hier bei Frag Martin. Tschüss, mach's gut nach Köln. Wenn Sie mal eine Frage an Martin haben, wir sind sehr offen dafür und leiten Sie auch gerne weiter. Schicken Sie uns einfach eine Mail an +1@deutschlandradio.de. Mike, wir wohnen in Berlin-Neukölln. Ich wohne da seit 13 Jahren, du glaube ich ein bisschen kürzer. Wie lange?
Seit 11 Jahren.
Und eine Sache ist mir aufgefallen, wir wohnen beide schon sehr lange da, aber du scheinst im Gegensatz zu mir schon alle möglichen Leute wirklich länger intensiv zu kennen, weil du schon immer, habe ich dich irgendwo gesehen, wo du irgendwie standst mit Leuten und gequatscht hast. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, was reizt dich zunächst einmal so sehr daran, mit deinen Nachbarn im regen Austausch zu stehen?
Naja, reger Austausch ist vielleicht jetzt auch ein bisschen übertrieben. Was ich wichtig finde und was ich gerne mache, ist einfach mit den Leuten zu sprechen. Egal wie alt sie sind, ob ich jetzt mit denen wirklich mehr als dieses flüchtige oder vielleicht auch mal ein bisschen ausgedehntere Gespräch irgendwie haben möchte, sei dahingestellt. Aber wir wohnen in einem Haus. Ich meine, was Martin da irgendwie angesprochen hat, ist natürlich irgendwie auch klar. Dass wir eine Gemeinschaft sind, die können wir nicht ausblenden, die Nachbarinnen und Nachbarn. Und ja, mich interessiert schon auch, was die Leute bewegt und was sie beschäftigt und wie sie drauf sind. Also weil es Einfluss auf mich und auf meinen Alltag hat.
Mhm. Und nur damit es auch die Hörenden verstehen, wie eng ist das mit den Nachbarn? Ist das so wie bei uns, dass wir uns tatsächlich auch in der Wohnung häufiger mal besuchen oder mal irgendwie zum Kaffee sitzen?
Ja, mit einigen schon, klar. Also da bin ich dann irgendwie zum Frühstück oder zum Abendessen, auf den Wein. Wir gehen zusammen ins Theater, zur Vorstellung, ins Kino. Ja.
Also schon richtige Freundschaften?
Ja, durchaus.
Die Gegend, in der wir leben, seit eben 13 und 11 Jahren, die hat sich da in der Nähe des Hermannplatzes in Berlin-Neukölln sehr stark verändert. Wie würdest du das beschreiben? Ich hatte das Gefühl, als ich da eingezogen bin, war das vor allem trist, grau.
So sieht's aus, genau.
Da war eigentlich so, an Ladengeschäfte war nicht viel, war nichts so. Es gab noch mehr Hundekot. Ich erinnere mich auch an eine Zeit, da hatte das Quartiersmanagement so einen Hundekot-Atlas mit besonderen Belastungen, wo halt nachzulesen war, wie viele Haufen wo lagen, einfach um den Leuten klarzumachen, eure riesen Kampfhunde, die machen halt auch Dreck.
Ja, die sind mittlerweile ein bisschen verdrängt tatsächlich, aber früher gab es kaum Läden irgendwie, es war, wie du schon richtig beschrieben hast, ziemlich grau und trist. Da gab es vielleicht einen Café und das war's. Also es war eigentlich eher so dominiert von Kreuzberg, vom Gräfekiez, also der einen Steinwurf entfernt ist. Da war so das Leben und in Neukölln hat man gewohnt, aber man ist für alles andere ist man aus dem Bezirk rausgegangen.
Billige Mieten und zum Teil ganz schöne Häuser, aber du hast schon angedeutet, die Kampfhunde haben den Bezirk zum Teil verlassen. Also es hat ein Wandel, ein sozialer Wandel stattgefunden und es hat auch damit zu tun gehabt, dass Neukölln seit einiger Zeit sehr angesagt war und immer angesagter wurde. Du hast gesagt, früher gab es ein Café. Irgendwann, also mittlerweile kann man ja ehrlich sagen, man kann die Bars, die da auf und zu machen, überhaupt nicht mehr zählen. Es gibt Ateliers, es gibt irgendwelche fancy Einzelhandel.
Buchläden.
Irgendwelche Leute machen da Schnapsläden auf, wo ganz feiner Schnaps in
kleinen Chargen, ja.
Genau, darum steht. Neukölln hat auch einen Wandel durchgemacht, was die Mietentwicklung angeht. 140% in 10 Jahren, das ist deutschlandweit Spitze, sind die Mieten gestiegen. Kaufpreise 300%. Und man bekam auch immer wieder mit in den letzten Jahren, hier und da wird ein Haus gekauft, da wird eine Wohnung privatisiert, Eigenbedarf wurde angemeldet. Und ich hatte auch Freunde und Bekannte, die tatsächlich einfach den Bezirk verlassen mussten, dann, weil das zu teuer wurde für sie dort. Und irgendwann im letzten Jahr, da gab es dann die Nachricht für unser Haus.
Genau, Ende März. Da haben wir einen Brief vom Bezirksamt bekommen, wo drin stand, dass das Bezirksamt Kenntnis erhalten hat, dass unser Haus verkauft wurde und dass der Bezirk die Prüfung des Vorkaufsrechts sozusagen sich vorhält und prüft, ob das für unser Haus möglich ist.
Und bevor ich auf diesen Begriff tiefer eingehe, würde ich jetzt mal sagen, diese Nachricht hat so eine Art Bumm gemacht in unserem Haus. Also es war tatsächlich, ja, die Leute waren echt geschockt, oder?
Ja, wie ich auch geschockt war und du wahrscheinlich auch. Ich meine, das macht was mit einem. Also gerade, du hast die Zahlen angesprochen, die Tendenz ist ja dahin, dass die Mietpreise immer weiter gestiegen sind. Du hast die Ziffern erwähnt. Ich meine, wenn du schaust, was aktuell an Mieten aufgerufen wird, wenn du neu mietest, die sind exorbitant und in keinem Fall mit unseren Mieten, Bestandsmieten zu vergleichen. Und da fragt man sich natürlich schon, wie man das irgendwie stemmen soll, wenn plötzlich irgendwie für die Mietausgaben mehr als ein Drittel des Haushaltseinkommens irgendwie verwendet werden muss. Das ist natürlich bedrohlich.
Und du hast es schon erwähnt, es gibt dieses sogenannte Vorkaufsrecht. Das gilt in sogenannten Milieuschutzgebieten. Wir liegen in einem, es gibt so rund um die 60 in Berlin. Die Stadt hat sozusagen die Absicht, sich in ihrer Heterogenität in diesen Gebieten zu erhalten. Und dieses Vorkaufsrecht soll sozusagen die Verdrängung ärmerer Menschen durch steigende Mieten stoppen. Kann man so zusammenfassen. Also es ist ein Teil des Effekts, der damit erreicht wird.
Genau.
Und was für uns als Mietergemeinschaft in dem Moment sozusagen wichtig war, ist, den Bezirk davon zu überzeugen, das Vorkaufsrecht anzuwenden.
Muss gezogen werden, ja.
Und gleichzeitig musste man einen Käufer finden für unser Haus anstelle des eigentlichen Investors, weil die Stadt oder der Bezirk kauft nicht selber, sondern die üben sozusagen dieses Vorkaufsrecht zugunsten von Dritten aus.
Ja, von den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften.
Und du, lieber Mike, warst einer von vier Personen, die ganz schnell in so einer Art Schlüsselposition waren, dieses Haus irgendwie sozusagen auf diesem Weg zu schicken und zu begleiten. Und du hast mal gesagt, das war sozusagen wie, als würde man ein Start-up gründen. Was war da nötig? Was ging da los letztes Jahr?
Du hast schon wesentliche Punkte erwähnt. Also man kennt natürlich nicht alle oder ich kannte auch nicht wirklich alle richtig gut im Haus. Aber zu allen Kontakt herstellen, wie Informationen zu Miete, zu Einkommen abzufragen, das waren so die grundlegenden Dinge. Mit den Informationen haben wir dem Bezirksamt mitgeteilt, weil das Bezirksamt natürlich prüfen musste, okay, wie ist die Mietzusammensetzung, wie ist die Struktur im Haus, ist es jetzt wirklich schützenswert? Und natürlich würde jede Politikerin sagen, natürlich ist jedes Haus schützenswert, so ist es nicht. Aber die alle zu sammeln, das war so eine der ersten Aufgaben tatsächlich, die wir hatten.
Und wir hatten ja auch wirklich ganz unterschiedliche Kompetenzen oder haben die auch immer noch im Haus. Also Leute, die in der Gastro gearbeitet haben.
Grafikerinnen.
Journalisten.
Fotografen.
Ärzte.
Texter. Alles Mögliche. Ich meine, wir hatten einfach wahnsinniges Glück, im Unglück muss man sagen, dass wir so schnell irgendwie einfach eine Gemeinschaft gebildet haben, die wir eh schon waren. Also das war definitiv von Vorteil. Und du hast ja gerade gesagt, ich meine, es ist so leicht nicht, aber alle hat ein Ziel geeinigt und es war, der Investor soll uns nicht kaufen, wir möchten von einer landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft gekauft werden.
Um da halt wohnen zu bleiben.
Genau.
Und es gibt ein Bild, finde ich, was diese vereinten Kräfte ganz gut zusammenfasst. Es war ein Fest, was organisiert wurde, um Geld in die Hauskasse zu spülen für weitere Aktionen. Und da hattet ihr irgendwie bei Spätis und umliegenden Shops irgendwie Getränke organisiert und alle hatten sozusagen ihren Teil dazu beigetragen. Du hattest Herbert Grönemeyer angefragt für die Bühne.
Der konnte leider nicht.
Dann ist aber ein Elektrokünstler gekommen, der konnte immerhin zwei Songs und die Stimmung war so gut und alle haben getanzt, mitten in der Nacht in diesem hässlichen Hinterhof in Neukölln.
Der ziemlich schön ist eigentlich, gib's zu.
Naja.
Zumindest an dem Abend.
An dem Abend war alles schön, dass der einfach nicht aufhören konnte zu spielen. Wie oft hat er seine zwei Songs am Ende gespielt?
Er hat vier Songs insgesamt aus zweien gemacht, ja. Also hat jeden Song zweimal gespielt und hat sich auf den Boden geworfen und performt. Das war großartig.
Und obwohl da so viel Kraft und Zuversicht war, die ganze Sache, wie sie ausging, war immer noch völlig ungewiss. Und ich mache jetzt mal was ganz Fieses. Ich mache hier an der Stelle einen Schnitt. Und ich würde sagen, wir erzählen später weiter, wie es weitergegangen ist.
Bis Mami.
An dieser Stelle, liebe Hörende, machen Sie sich gefasst auf eine etwas längere Geschichte, eine längere Schilderung, die einfach Platz braucht hier bei uns bei Plus Eins. Es ist die Geschichte von Janina, die wir, lieber Mike, ja letzte Woche schon zum Interview getroffen haben. Janina Findeisen ist Journalistin und hat mit Anfang 30 schon eine sehr schwierige Zeit in ihrem Leben hinter sich bringen müssen. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen ausholen, um das zu erklären. Eine wesentliche Figur bei dem, was Janina erlebt hat, ist Laura. Das ist nicht ihr richtiger Name, aber Janina nennt sie so in dem Buch, was sie über ihre Erlebnisse geschrieben hat. Diese Laura und Janina, die sind zusammen in Bonn groß geworden. Und ich habe Janina gebeten, uns zunächst mal zu erklären, als wir da im Studio saßen letzte Woche, wer Laura ist, wer Laura für sie war.
Laura war meine beste Freundin. Eben zu Grundschulzeiten, also wir kannten uns tatsächlich seit der ersten Klasse und sie war so die klassische Art von Freundin, die man hat, mit der man groß wird. Also wir waren von der ersten bis zur 13. Klasse waren wir zusammen auf der Schule und haben eben auch zusammen Abi gemacht und waren auch wirklich sehr lange, sehr tief verbunden. Natürlich irgendwann
richtig dicke
miteinander. Irgendwann verliert man sich natürlich auch aus den Augen mal, aber es gibt ja diese Freundschaften, die einfach eine besondere Bedeutung haben.
Kennt wahrscheinlich jeder so.
Glaube ich.
Wir machen einen großen Zeitsprung von einigen Jahren. Es ist genau das passiert, was du gerade geschildert hast. Ja, ihr habt euch so ein bisschen aus den Augen verloren. Du bist mittlerweile in Berlin, nicht mehr in Bonn. Du studierst vergleichende Religionswissenschaften, Ethnologie. Und du kriegst so mit, bei Laura entwickelt sich was. Sie ist zum Islam konvertiert. Und lebt den, sagen wir mal, sehr streng aus oder wird immer strenger. Auf eine Art radikalisiert sie sich.
Tatsächlich, genau. Das dauerte aber. Es fing damit an, dass Laura einfach den Koran gelesen hatte und in Tunesien im Urlaub war und im Grunde genommen sich interessiert hat für eine andere Religion. Als Religionswissenschaftlerin angehend fand ich das auch erstmal interessant und auch nicht groß bedenklich. Ich glaube, das war dann wirklich schrittweise dass sie immer tiefer, ja, auch in radikale Strukturen dann in Bonn irgendwann geraten ist und dann das Ganze strenger wurde, orthodoxer, dass sie tatsächlich lange Gewänder getragen hat, Kopftuch und irgendwann sogar voll verschleiert durch Bonn lief. Eine Art von Radikalisierung für jemanden, der aus so einem bürgerlichen deutschen Kontext kommt, wirklich was Besonderes.
Mhm. Und irgendwann ist sie nicht mehr durch Bonn gelaufen, sondern ist verschwunden, wollte nach Ägypten fahren mit Mann und Kind, glaube ich schon, ist aber einfach verschwunden und tauchte als nächstes für dich wieder auf in einem Video, in einem Märtyrervideo. Ihr Mann war im Grenzgebiet Pakistan, Afghanistan gestorben, im Dschihad. Und sie hat im Prinzip sich zum Dschihad bekannt in diesem Video und das war wahrscheinlich für dich schon auch ein Schock, das so zu erleben.
Als ich Laura das erste Mal in dem Video gesehen habe, in dem Propagandavideo, wo sie aufgetreten ist, da fiel ich aus allen Wolken, da wurde mir erst bewusst, was passiert war, weil bis dahin wollte ich eigentlich auch noch nicht glauben, dass sie wirklich sich einer ausländischen terroristischen Vereinigung angeschlossen hat, dass sie tatsächlich in den Dschihad gereist ist. Das war im Frühjahr 2009. Von daher war Laura eben auf eine Art mit anderen Bonnern auch eine Pionierin auf diesem Bereich und das eben im ganz negativen Sinne, dass sie einfach einen Weg gegangen ist, den es so vorher noch nicht gab, dass sich junge Deutsche dem Dschihad im Ausland, damals in Waziristan, im afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet angeschlossen haben und dann wirklich auf Deutsch Propagandavideos produziert haben. Das war einfach neu. Und das waren mehrere Leute aus Bonn. Das war
die du
Leute,
zum Teil auch kanntest von früher.
Genau, mit denen wir halt groß geworden sind. Wir sind zusammen auf Hip-Hop-Partys gegangen. Wir sind zusammen unterwegs gewesen. Und es gab einfach nichts, was darauf hindeutete, dass wirklich davon Teile einfach vollkommen driften, sich radikalisieren und diesen Weg der Gewalt gehen.
Mhm. Ihr hattet dann auch immer mal wieder Kontakt per Mail, aber ich mache auch jetzt einen großen Schritt. Irgendwann ist Laura verschwunden. Also was du wusstest ist, sie hat wieder geheiratet. Was sich irgendwann rausgestellt hat, ist, ihr Mann und sie waren auf dem Weg nach Syrien. Dort ist ihr Mann auf diesem Weg nach Syrien im Iran erschossen worden. Also sie hat schon den zweiten Mann im Dschihad quasi verloren gehabt. Und dann verliert sich die Spur. Und jetzt springen wir mal ins Jahr 2015. Du bist mit dieser ganzen Materie sehr vertraut. Du hast Filme gemacht über die Dschihadisten-Szene in Deutschland und ein Teil deiner aktuellen Projekte umfasst einen Film über dein Verhältnis zu Laura und ihre Entwicklung in den Dschihad. Und du hast eigentlich nichts mehr mit ihr zu tun und dieses Projekt ist eigentlich auch schon ganz schön am Voranschreiten. Und auf einmal meldet sie sich wieder aus Syrien. Und was bei dir in dem Moment passiert und vielleicht auch in dem beteiligten Umfeld ist, dass alle Leute sagen, okay, dieser Film, der findet statt, das Ding rollt. Wir brauchen jetzt aber sie. Wenn sie da noch lebt, dann wollen wir sie auch nochmal sprechen.
Genau, es war einfach die eigentliche Geschichte, weshalb ich mich überhaupt mit der dschihadistischen Szene in Deutschland beschäftigt hatte, war einfach meine Freundin Laura gewesen. Und diese Geschichte wollte ich einfach vorher nie erzählen, in einem Format, wo man nicht die Zeit hat, wirklich in die Tiefe zu gehen. Und tatsächlich war dann dieser Kinodokumentarfilm 90 Minuten. Das schien für mich einfach die richtige Form zu sein, die Geschichte aus meiner Perspektive zu erzählen.
Du bist dann tatsächlich hin Richtung Syrien. Du wolltest dort einfach Aufnahmen machen, du wolltest sie treffen. Du wolltest eigentlich mit ihrer Mutter zusammen einreisen, die ihre Tochter natürlich auch nach vielen Jahren gerne wiedersehen wollte, inklusive Enkeln. Die Mutter hat sich dann beeindrucken lassen oder war vorsichtig, weil die Kriegshandlungen in Nordsyrien damals zugenommen haben und die wollte nicht mehr. Aber du hast gesagt, okay, ich bin jetzt da, ich mache den Schritt. Du bist mit dem Schleuser rüber, den hat dir Laura geschickt und bist dann tatsächlich mit deinem Schleuser über die Grenze gekommen, in ein Safehouse und am nächsten Morgen stand da Laura mit ihren drei Kindern. Und wie hat sich das angefühlt?
Ja, das war natürlich ein Moment, von dem ich vorher nicht gedacht hätte, dass er nochmal stattfindet. Tatsächlich ein sehr besonderer Moment, dass ich versucht habe, diese alte Freundin wiederzutreffen und ihr in die Augen zu gucken und bei allem, was passiert war, all die Jahre, wo sie weg war und wo man vielleicht irgendwie einmal im Jahr eine E-Mail bekommen hat, hatte ich einfach nicht gedacht, dass sie überhaupt noch lebt und dass ich sie lebend nochmal wieder treffe.
Diese Schulfreundin war ja nicht nur die alte Freundin, die war ja sozusagen im Dschihad befindlich, Mitglied einer Terrororganisation. Was wusstest du eigentlich über ihre Organisation?
Ja, also es war so, als ich eingereist bin, habe ich mich auf die Sicherheitsgarantie verlassen, die sie mir für ihre Gruppe gegeben hat. Und es gab sozusagen eine Absprache, dass ich sie halt besuchen kann und dass das auch organisiert wird, unterstützt wird und ich Interviews mit ihr machen kann, Filmaufnahmen und dann einfach eine gewisse Gaststatus habe. Und das war in diesem Moment natürlich eine wahnsinnig naive Einschätzung der Sicherheitslage 2015. Wie ich im Nachhinein auch erst in diesem Maße erfahren habe, lag 2015 das Entführungsrisiko für ausländische Journalisten bei knapp 100%. Und das ist natürlich eine Situation, wo ich völlig falsch eingeschätzt habe, wie sie mir eine Sicherheitsgarantie in diesem System geben kann, natürlich für ihre Gruppe stellvertretend, aber als Frau und in diesem ganzen Kontext habe ich die Situation vollkommen falsch eingeschätzt und habe naiverweise eben geglaubt, dass diese alte Verbindung, diese alte Freundschaft mich bewahren wird vor dem Schicksal von zum Beispiel James Foley und anderen Journalisten.
Der enthauptet worden ist vom IS ein Jahr vorher, glaube ich.
Der in Syrien 2014 enthauptet wurde vor laufender Kamera vom IS. Und das sind natürlich Bilder gewesen. Das ist ja nicht der einzige. Von daher war natürlich diese Einschätzung der Sicherheitslage im Nachhinein schrecklich absurd, naiv und vollkommen falsch. Und das war aber in diesem Moment mir einfach so in dem Maße nicht klar.
Du warst ja auch in dem Moment einfach erstmal, hattest es geschafft, deine alte Freundin wiederzutreffen. War es eigentlich auch so, dass du sie ein Stück weit eigentlich am liebsten da rausholen wolltest? Also ihr habt ja dann Zeit verbracht, insgesamt 8 Tage, länger als geplant. Das klang, finde ich, immer so ein bisschen fast wie so eine intime Unschuldigkeit, die sich da hergestellt hat, dass ihr einfach so einen Alltag zusammen hattet. Hast du nicht gedacht, oh komm Laura, ich nehme dich am Ende mit?
Ja, also ich hatte natürlich schon gehofft, dass ich erfahre, wie es wirklich für sie ist und dass das, was ich erfahre, halt die Wahrheit ist. Und die Wahrheit ist, dass sie einfach nur nach Hause, nach Deutschland zurück will. Das war dann so nicht. Ja, also es war jetzt nicht so, dass sie gesagt hat, kannst du mir helfen, wie ich von hier fliehen kann? So war es einfach nicht. Sondern ich habe sie gefragt und also es war einfach vollkommen klar, sie ist in diesem System eingebunden. Und als Frau mit ihren Kindern war sie natürlich mehrfache Witwe, auch vollkommen abhängig in diesem System und hatte da überhaupt nicht die Bereitschaft auch, das alles hinter sich zu lassen und dann in eine Ungewissheit zu gehen.
Hast du sie überhaupt erkannt? Ich meine, du hast lange keinen Kontakt mit ihr gehabt. Wie du sagtest, du wolltest ihr in die Augen schauen. War das noch die Laura, die du kanntest?
Nee, wirklich, das war überhaupt nicht mehr diese Freundin, die ich kannte. Das hatte sich total verändert. Man merkte einfach, als wir voreinander standen, wir waren sozusagen alleine in diesem Raum mit den Kindern und dann hat sie ihren Niqab hochgeklappt und ich konnte sie sehen. Und die Zeit, die wir zusammen verbracht haben, hat sie auch keinen Kopftuch getragen oder keinen Niqab. Aber es war natürlich dieser erste Moment, wo es auch eine Unsicherheit von beiden Seiten gab, also auch von ihrer Seite. War das jetzt nicht so, dass das einfach alles vollkommen voller Vertrauen über die Bühne gegangen wäre. Also die Gruppe hat erstmal meine Sachen gefilzt und es gab sozusagen sehr viel Misstrauen, was im Raum stand, was habe ich mitgebracht, also ein Peilsender und so weiter.
Was du nicht dabei hattest.
Genau, also leider.
Weil es dich auch zu einem potenziellen Drohnenziel gemacht hätte, weil du immerhin mit Terroristen da mehr oder weniger direkt
unterwegs warst.
Es ist
halt die Frage, ob man
den
Peilsender mitnimmt, wenn man sich halt mit Leuten trifft, die auf bestimmten Drohnenlisten möglicherweise stehen, die Drohnenlisten sind ja auch geheim, die werden ja nicht irgendwo veröffentlicht. Mhm. Möchte man zumindest dann nicht daneben sitzen, wenn der Peilsender auch daneben liegt. Mhm.
Du hast dann tatsächlich, wir haben das schon angesprochen, länger mit Laura zugebracht als geplant, aber dann nach 8 Tagen hast du dich wieder aufgemacht in Richtung türkische Grenze, wolltest wieder zurück, du hattest mit ihr dann Interview geführt. Du hast sie nicht mitgenommen, aber du hast gesagt, okay, jetzt war es das, ich fahre wieder. An der Grenze war die Lage allerdings brenzlig. Es gab einen großen Terroranschlag zuvor in der Türkei. Du hast dich schlecht gefühlt. Das war so eine Momententscheidung, wenn ich das richtig verstanden habe, von dir zu sagen, nee, lieber Schleuser, bring mich lieber zurück nochmal in dieses Safe House. Das hat übrigens dein Bruder gehört. Und dann seid ihr zurückgefahren und habt eigentlich am nächsten Tag nochmal einen Grenzübertritt probiert. Aber dann hat irgendwas nicht gestimmt.
Das war ein Moment, als wir eingestiegen sind. Es war dasselbe Taxi, derselbe Fahrer, noch mit einem Beifahrer und mein Schleuser. In diesem Moment war einfach, als wir losfuhren, da stimmte etwas nicht. Da gab es einfach den Moment, wo ich Zweifel hatte. Das Taxi fuhr zu langsam, dann fuhr es zu schnell. Also es gab sozusagen einfach so diesen Irritationsmoment, wo ich gemerkt habe, so hier stimmt was nicht. 8 Tage lang war alles in Ordnung gewesen. 8 Tage lang konnte ich mich auf alles verlassen. Tatsächlich bin ich aber in dieses Taxi gestiegen und bin dann direkt in meine Entführung reingefahren. Also es war eben abends, kurz nach 6, es war schon dunkel. Dann wurde die Straße quasi blockiert und da standen halt Männer mit Kalaschnikows, haben das Auto gestoppt, haben die anderen rausgezogen und dann den Schleuser und mich im Auto gekapert, sind mit dem Auto dann losgefahren in die Richtung, wo wir hergekommen sind. Und das war der Moment, wo ich dann entführt wurde.
Mike schüttelt hier sehr häufig den Kopf in so einer Art, ich glaube, so Unglauben oder nicht der Möglichkeit, sich das vorzustellen, wie sich das anfühlt.
Ich frage mich gerade, was dir durch den Kopf geht, wenn da die Straße blockiert ist, bewaffnete Leute vor dir stehen, den Fahrer und den Beifahrer rauszerren und du bleibst auf dem Rücksitz mit deinem Schleuser und die kommen auf dich zu.
Also es war tatsächlich so, dass ich in diesem Moment jetzt nicht groß über irgendwas nachgedacht habe, sondern ich bin eigentlich in so einen Überlebensmodus gefallen, wo ich einfach versucht habe, instinktiv zu reagieren und mich einfach ruhig zu verhalten, irgendwie kooperativ nett die Situation nicht eskalieren zu lassen, ja, möglichst ruhig über die Bühne zu bringen. Und tatsächlich war es auch so, dass ich zwar entführt wurde, aber jetzt nicht, vom ersten Moment an war das eigentlich so, dass ich jetzt nicht körperlich die ganze Zeit bedroht wurde oder attackiert wurde, sondern einfach total in Ruhe gelassen wurde. Einfach eine sehr abgeklärte Situation, wo ich das Gefühl hatte, die Entführer wussten, wen sie da haben. Sie wussten, dass ich die deutsche Journalistin bin und hatten auch meine Papiere natürlich irgendwann, die mal in der Tasche waren, also die Kamera und so weiter. Aber ich glaube, sie haben auch versucht, die Situation vom ersten Moment an nicht eskalieren zu lassen.
Du hast gesagt, du bist in dem Moment, als es losging, eigentlich total ruhig geblieben. Fast pragmatisch klang das gerade, wie du es geschildert hast. Aber trotzdem warst du ja mit einer Augenbinde erstmal in einem Raum mit deinem Fahrer. Und man muss eine Sache auch sagen, die bis jetzt, weil die Story schon eh sehr aufgeladen ist, noch nicht erwähnt worden ist. Du warst im 7. Monat schwanger damals. Also du hast dann sozusagen die Verantwortung für 2 Leben in dir getragen. Ist das vielleicht im Nachhinein auch sowas, was dir ermöglicht hat, in dem Moment besonders ruhig zu bleiben?
Ich glaube, das war auch der Grund, warum ich in diesem radikal-islamischen Kontext, in diesem dschihadistischen Kontext als Schwanger auch vollkommen unantastbar war. Also es gab einfach ein Momentum, das war vollkommen klar, dass die Entführer das wussten. Und dadurch war einfach die Situation total verändert. Dadurch gab es einfach von den Entführern auch so eine Art von permanenter Distanz, auch auf der körperlichen Ebene, was ich erst im Nachhinein einfach so begriffen habe, dass das natürlich auch für mich eine Art von Schutz war, einfach. Im Nachhinein wurde ich einfach anders behandelt. Also die haben sehr schnell mir zu verstehen gegeben, dass sie wollen, dass irgendjemand dafür Geld bezahlt, dass ich da wieder rauskomme und dass es ihnen ums Geld geht und nicht um Gefangenenbefreiung, politische Ziele, Folter, wie auch immer. Und ich habe auch versucht, natürlich menschlich zu denen durchzudringen und menschlich auf eine Art, die auch ja letztendlich für meine Position zu gewinnen. Also es war natürlich eine Art von Kontakt, wo ich versucht habe, Informationen zu bekommen oder halt irgendwelche, letztendlich Zeit zu verbringen und zu erfahren, wann diese Hölle irgendwie ein Ende hat. Mhm.
Ihr habt mehrfach die Standorte gewechselt.
10-mal haben wir das Haus gewechselt, ja.
Ja, und du hast es meistens nicht richtig verorten können, wo du dich befindest, aber du warst mutmaßlich die ganze Zeit irgendwo in Nordsyrien unterwegs.
Also genau, es gab Regionen, da wusste ich, wo ich bin. Ich war viel in Idlib. Das war auch die Region, wo ich vorher gewesen war, wo ich auch dann entführt wurde, wo ich später auch wieder war. Idlib ist die Region da in der Nähe von der Grenze zur Türkei, wo auch Abu Bakr al-Baghdadi jetzt 2019 eben von den Amerikanern getötet wurde. Der war da in einem Compound auch nahe der türkischen Grenze. Das ist genau die Region, wo ich auch war. Also ich war halt ungefähr 15 Kilometer entfernt von diesem Ort, wo er getötet wurde. Das ist einfach genau die Grenzregion, wo sozusagen die Leute, die in die Türkei rein und wieder rausgehen, sich aufhalten.
In dieser Geiselsituation hochschwanger und der Geburtstermin rückte näher. Ja, wie hast du dir das vorgestellt, wie das dann zu managen sei? Das musste ich doch total vereinnahmt haben als Gedanken, dass jetzt irgendwie alles gut gehen muss mit deinem zu erwartenden Sohn.
Genau, also ich hatte einfach gehofft, dass es gut wird. Als ich aber realisiert habe, als die Tage vergingen, die Wochen vergingen, die Monate vergingen, nichts geschah, war natürlich irgendwann maximale Verzweiflung angesagt. Und ich habe nach neuen Strategien einfach gesucht und habe versucht, in ein Krankenhaus zu kommen, habe versucht, einfach Schmerzen zu simulieren gegenüber den Entführern, habe sehr klar in der ersten Nacht schon gemacht, dass ich auf jeden Fall im Krankenhaus auch muss und hatte einfach die Hoffnung, dass sie mich irgendwo hinbringen und haben ich dann mit anderen sprechen kann, um die zu benachrichtigen, damit einfach letztendlich ich aus dieser Situation irgendwie rauskomme, auch mit fremder Hilfe.
Die haben dich nicht in ein Krankenhaus gebracht, genau. Aber sie hatten irgendwann dir eine Frauenärztin in deinen Raum gebracht. Dann schilderst du sehr eindrücklich, steht ihr euch im Dunkeln nachts irgendwann auf einmal gegenüber und es stellt sich raus, dass die nicht aus freien Stücken da ist, sondern weil man ihren Mann wiederum gekidnappt hat und sie unter Druck setzt, dass sehr wohl du und auch dein Kind zu überleben haben, weil sonst ihr Mann sozusagen Schlimmes passieren würde. Also eine völlig absurde Situation, aber zumindest hat es dir vielleicht auch irgendwas wie ein Gefühl von Sicherheit gegeben in dem Moment?
Also in dem Moment war ich erstmal total froh, dass sie wirklich Ärztin war. Tatsächlich stellte sich raus, dass sie ausgebildete Gynäkologin war. Und ich dachte, es war natürlich für mich die große Hoffnung, dass sie dann Informationen einfach nach außen bringen kann. Das war der erste Kontakt von einfach Menschen, die in dieser Entführergruppe nicht organisiert waren, die außerhalb standen, die auch bedroht wurden von derselben Gruppe. Hatte ich einfach die Hoffnung, dass wir uns solidarisieren und sie mir letztendlich helfen kann. Ja.
Die hat dir zumindest geholfen, ein gesundes Baby zur Welt zu bekommen. Die Geburt eines Kindes ist für viele Menschen ein unglaubliches Ereignis. War das ein schönes oder ein schreckliches Ereignis in dieser Situation?
Also es war tatsächlich ein wunderschönes Ereignis, dass ich einfach die Möglichkeit hatte, dass ohne irgendwelche Komplikationen und ohne Dinge, die man ja nicht beeinflussen kann, auch zu durchleben. Aber ich war natürlich auch, ich hatte natürlich auf der anderen Seite vorher wahnsinnige Ängste auch. Und ich habe eher versucht, mich da einfach auf eine Urkraft auch zu besinnen, dass Frauen einfach da unten auch in anderen Ländern unter ganz anderen Bedingungen Kinder zur Welt bringen, anders als natürlich hier in Berlin, in anthroposophischen Kliniken oder Geburtshäusern oder mit Beleghebammen. Also ich glaube, das war irgendwie ziemlich klar, das passiert halt nicht.
Du hattest gesagt, dass du gewissen Schutz oder dass du unantastbar warst durch die Schwangerschaft für deine Entführer. Hattest du kurz den Moment nach der Geburt, dass sich das jetzt verändert? Dass du die Mutter eines Sohnes bist und dass du nicht mehr schwanger bist und dass du jetzt dein Leben dann nochmal viel gefährdeter ist als vorher?
Hatte ich nicht, weil die sozusagen der Umgang sich überhaupt nicht verändert hat durch die Geburt, aber es war dann irgendwann, das war halt einfach auch schon eine gewisse Zeit dann vergangen, wo ich einfach gemerkt habe, das ist nicht die Absicht, das ist nicht das Ziel, mich zu brechen. Also ich glaube, man kann Menschen innerhalb von wenigen Stunden brechen und ich bin einfach froh, dass niemand versucht hat, mich zu brechen. Ich habe einen Freund zum Beispiel aus Syrien, der war im Foltergefängnis von Assad, wo es ja auch eine Dokumentation gibt, wo es Fotos gibt. Ich glaube, das, was in diesem Krieg in Syrien passiert, ist so abgründig und das ist so jenseits von allem Menschlichen, was wir uns vorstellen können, was da Menschen antun. Und ich war einfach sehr, sehr froh, als ich gemerkt habe, die wollen mich nicht komplett kaputt machen, sondern die haben mich hier einfach eingesperrt jetzt. Und versorgen mich mit Essen, versorgen mich mit Trinken, versorgen mich erstmal mit einem notwendigen, lebensnotwendigen. Irgendwann hatte ich einen Fernseher. Ja, das war natürlich totaler Luxus. Aber es war auch einfach, diese Zeit ist irgendwann vergangen. Und das hat tatsächlich hat der Fernseher geholfen, auch dass die Zeit vergeht.
Für dich war dieses Leben dann. Das Leben, das war dann die Routine. Du bist dann quasi in Syrien da angekommen. Aber nach fast einem Jahr änderte sich die Lage auf einmal dramatisch. Schüsse vor der Tür, um dich wurde gekämpft. Der Krieg war ja sowieso die ganze Zeit irgendwie allgegenwärtig. Hast du in dem Moment überhaupt verstanden, was gerade passiert?
Also ich war wirklich schon so sehr in Syrien angekommen. Man muss dazu sagen, in Syrien, wenn man Schüsse hört, dann ist das nicht immer ein Gefecht, sondern Schüsse werden da auch zur Freude zum Beispiel abgegeben oder auch bei Beerdigungen. Also es ist sozusagen ein Ausdruck von Emotionen.
Also du hast dem gar keine Bedeutung
zugemessen. Ich habe in diesem Moment das überhaupt nicht zugeordnet. Ich war ehrlich gesagt schon so abgeklärt in diesem Moment nach 338 Tagen, habe ich einfach nicht gedacht, dass meine Situation sich irgendwie von außen ändern wird. Aber tatsächlich öffnete sich dann die Tür und da stand einer von meinen Wachen, also den ich irgendwann Blue Eye getauft habe, vor mir ohne Maske und war irgendwie sehr aufgeregt und sagte, ich soll meine Sachen packen und wir wechseln das Haus, weil er hat gesagt, dass die Gruppen von Assad sich vor der Tür befinden. Wir sind dann noch in einen anderen Teil der Wohnung gegangen und dann dauerte es noch mal eine gewisse Zeit, wo ich dann alleine noch mit einer Frau und ihren Kindern war, die in der Nachbarwohnung gewohnt hatte, die ich vorher aber noch nicht gesehen hatte. Und dann klopfte es noch mal an die Tür und dann standen da eben wieder maskierte Männer, wieder mit Kalaschnikow. Diesmal haben sie irgendwie ihre Masken runtergerissen und haben gerufen, Janina, Janina, Freedom, Freedom. Und ich war erstmal einfach nur total schockiert, dass sie meinen Namen kennen. Ich habe das erstmal einfach als schlechtes Zeichen interpretiert. Ich dachte, das ist wieder irgendeine von diesen dschihadistischen Gruppen aus Syrien, die jetzt mich entführt zum zweiten Mal. Und dann habe ich aber irgendwie sehr schnell gemerkt, okay, die legen mir keine Augenbinde an, die versuchen einfach irgendwie mich rauszulotsen und dann auch die Wache, mit dem ich vorher eben viele Monate immer wieder Zeit auch verbracht habe, Blue Eye, wurde dann auch irgendwie sehr ruppig von dem behandelt und so, die haben den vor sich hergeschubst und das war der erste Moment, wo ich irgendwie nach Syrien wieder rausging und das Land sehen konnte und in den Nachthimmel geguckt habe und mir das Haus angeguckt habe, wo ich eben vorher wochenlang drin gewesen war. Und dann sind wir mit einem Van in Richtung von Idlib Stadt gefahren, bis zu einem Vorort und zwischendurch, nach ein paar Minuten haben sie Blue Eye dann einfach an der Straße irgendwie rausgeworfen, der war im Kofferraum. Es war dann in diesem Moment halt sehr klar, dass das einfach eine andere Gruppe ist, also es war tatsächlich eben die Nachfolgeorganisation der Jabhat al-Nusra, Front, die man eben auch kennt, also es ist dieser Ableger von Al-Qaida in Syrien gewesen, die sich dann abgespalten haben von Al-Qaida und dann sich umbenannt haben in Jabhat Fatah al-Sham. Das ist kurz vorher passiert, wenige Wochen vorher und nachdem sie sich umbenannt haben, haben sie tatsächlich dann mich befreit. Und
das hat auch den Hintergrund, also die haben sozusagen Politikwechsel gemacht. Jetzt kommt wieder deine Sicherheitsgarantie von Laura ins Spiel. Die haben sich dann darauf berufen, dass da Unrecht passiert ist. Es hat ein Scharia-Gericht getagt und die sind ganz gezielt losgegangen, um dich aus Rechtsgründen quasi zu befreien, um Recht zu schaffen. Quasi.
Genau, ich war dann eben noch 12 Tage insgesamt mit der Jabhat al-Nusra-Front in Nordsyrien, bevor ich dann in die Türkei zur Grenze gebracht wurde. Und das waren dann auch mehrfach Treffen mit einem Scharia-Richter, der halt meine Aussage aufgenommen hat und wie ich im Nachhinein erfahren habe, der eben dann auch Laura dort getroffen hat. Sie musste auch ihre Aussage aufgeben.
Was weißt du heute über die Rolle von Laura in dieser ganzen Geschichte?
Also natürlich ist ihre Position in dieser ganzen Entführung wahnsinnig komplex. Und als ich zurückkam, habe ich natürlich versucht, auch mit ihr darüber zu reden. Also was ich weiß, ist, dass sie auch versucht hat, in dem Moment, wo ich entführt war, herauszufinden, wo ich bin. Und ich glaube, dass sie eben auch verraten wurde von dieser Gruppe und eben auch in dieser Entführung auch versucht hat, eben gegenzusteuern, aber sehr schnell auch an ihre Grenzen gekommen ist, sehr schnell auch bedroht worden ist selber. Und ja, ich bin ganz sicher, ohne ihre Sicherheitsgarantie würde ich jetzt hier nicht sitzen.
Das heißt, du grollst da nicht oder es gibt kein Kämmerlein, wo du sagst, okay, das habe ich dann vielleicht am Ende doch irgendeine Handlung von ihr zu verdanken?
Also ich glaube nicht, dass sie das Mastermind hinter meiner Entführung war. Ich glaube, das waren, also auch jetzt im Nachhinein, nach der Rückkehr mit all den Informationen, die mir zur Verfügung standen, war, dass ihre Gruppe, Teile ihrer Gruppe sich abgespalten haben, mich entführt haben. In dem Moment, wo ich entschieden habe, nicht über die Grenze zu gehen, haben sie es interpretiert als, dass ihre Sicherheitsgarantie, die vorher galt, quasi erloschen ist, weil ich selber entschieden habe, zurückzugehen und das sozusagen eben nach 8 Tagen, wo die Sicherheitsgarantie hielt, dann hinter ihrem Rücken auch entschieden haben, mich zu entführen. Und diese Entführung letztendlich dann aber auch beendet worden ist von einem stärkeren Player. Vorher waren sie eben assoziiert auch, die Gruppe um Laura mit Jabhat al-Nusra. Und dann hat aber nach dieser gewissen Zeit eben Jabhat al-Nusra auch sich auf die Suche gemacht nach mir. Man muss auch sagen, Jabhat al-Nusra hat also am 47. Tag meiner Entführung, haben sie auch auf Twitter ein Statement veröffentlicht, wo sie gesagt haben, dass sie mich nicht entführt haben. Und das ist etwas, das ist extrem selten. Also Terrorgruppen wie die Jabhat al-Nusra, die geben nie zu, dass sie irgendjemanden entführt haben. Schon gar nicht distanzieren sie sich von der Entführung. Also es war einfach schon eine sehr sonderbare Situation, dass die Jabhat al-Nusra dafür in den Medien, während ich entführt war und so, auch verantwortlich gemacht wurde, aber tatsächlich am Ende eben mich befreit hat und dann mich zur türkischen Grenze nach 12 Tagen gebracht hat. Mhm. Ich habe dann eben auch noch Personen getroffen, die in dieser Führungsebene von der Jabhat al-Nusra waren, die eben zum Teil mit Abu Bakr al-Baghdadi in amerikanischer Kriegsgefangenschaft waren. Also es waren einfach Leute, die ja zum Teil einfach sehr hochrangig waren, und es waren Treffen dann zum Teil eben, wo wir stundenlang gefahren sind mit dem Auto, um dann irgendwie den Scharia-Richter zu treffen oder andere Personen. Es war immer so sehr konspirativ. Aber ja, es war einfach eine Zeit, diese letzten 12 Tage, die es einfach auch noch gebraucht hat, wieder aus diesem Syrien rauszukommen. Also wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich auch sofort in derselben Nacht noch zur türkischen Grenze fahren können und bloß raus hier. Aber es war einfach.
Man hat zum ersten Mal das Gefühl, jetzt bin ich wieder frei.
Also tatsächlich das allererste Mal dieses Gefühl von absoluter Freiheit war am Flughafen in der Türkei, bevor wir in den Flieger gestiegen sind nach Deutschland. Weil da war das erste Mal, dass, als ich in die Türkei gekommen bin, hätte ich auch schon direkt nach Deutschland weiterfliegen können. Das wäre sozusagen für mich, ich hätte direkt von der Grenze sozusagen nach Hause fahren können, wenn es nach mir gegangen wäre. Aber ich war in der Türkei ja dann erst noch 3 Tage in
Abschiebehaft. Illegale Einreise.
Wegen illegaler Einreise, genau. Und es war dann wirklich in dem Moment, wo ich am Flughafen war und die Polizei dann weg war, die mich dann noch bis zum Flughafen gebracht hat, hatte ich so das Gefühl, okay, wir steigen jetzt in diesen Linienflieger und dann landen wir in Deutschland, und dann ist sozusagen dieser Moment von Freiheit irgendwie wieder 100%.
Ja. Ich frage mich, wie die Menschen damit umgehen, wenn sie diese Geschichte hören. Weil ich glaube, dass ganz viele Leute dich zunächst mal völlig verurteilen, sagen, was du ja selber auch sagst, ich war da naiv und so. Aber ist das schwierig, das auszuhalten, wie die Leute dich dann auch vielleicht, vielleicht sauer und glücklich in den Arm geschlossen haben?
Also die Reaktionen sind natürlich sehr unterschiedlich. Es ist so, dass viele, die sich intensiver mit der Geschichte beschäftigen, die ein längeres Podcast-Format zum Beispiel hören oder das Buch lesen, dass die natürlich ganz anders die Geschichte auch nochmal begreifen. Also ich glaube, wenn man sich nur ganz kurz damit beschäftigt und irgendwie von oben drauf guckt, dann versteht man einfach auch nicht die verschiedenen Aspekte, die das Ganze hatte. Also ich glaube, die Reaktion ist unterschiedlich, aber es kommen eigentlich auch sehr viele Fragen, und es kommt jetzt nicht so eine Art von Vorwurf. Also viele Menschen beschäftigen sich entweder dann gar nicht mit der Geschichte, wenn sie das hören, oder sie steigen halt wirklich ein, und dann kommen sie auch an den Punkt, dass bei ihnen halt Fragen auftreten und sie eigentlich dann die Neugierde überwiegt.
Mhm. Und abschließend die Frage, inwiefern bist du raus aus dieser Geschichte? Was hast du davon jetzt mitgenommen? Bist du da schmerzfrei oder holt dich das immer wieder ein?
Also ich glaube, das, was ich mitgenommen habe und das Wichtigste, was ich auch tatsächlich dort erkannt habe und durch diese ganzen Prozess, den ich durchlaufen habe, auch bei der Rückkehr beim Buchschreiben, war einfach die zweite Chance, die ich bekommen habe, will ich einfach nutzen. Das war das, was ich mir halt in Syrien vorgenommen habe. Wenn ich jemals da rauskomme, dann möchte ich nicht zurückgucken, sondern nach vorne. Und das ist auch etwas, was ich mitgenommen habe. Einfach, ja, diese Zeit eben, mich natürlich daran zu erinnern, aber es war auch ein Prozess, es aufzuschreiben, und das war auch eine Art, es abzuschließen. Also ein Buch zu schreiben ist ein total intensiver Prozess, und dass die Kernessenz, dass ich letztendlich das große Glück hatte, hier jetzt zu sitzen und wir können irgendwie darüber reden, wie naiv es war. Das war einfach nicht klar, ob ich es schaffen würde, wieder auf diese andere Seite. Und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar und bin allen dankbar, die mich darin unterstützt haben, die 24/7 zum Teil auch eben in der Zeit, wo ich weg war, dafür gekämpft haben, dass ich zurückkomme. Und ich freue mich einfach sehr, dass ich die Möglichkeit nochmal habe, diesen Fehler einzusehen und weiterzumachen.
Vielen Dank, dass du hier warst.
Dankeschön für die Einladung.
Janina Findeisen hat erlebt, was eigentlich auch Stoff genug wäre für mehrere Plus-1-Ausgaben. Ihr Buch, das sie über ihre Erlebnisse geschrieben hat, nennt sich »Mein Zimmer im Haus des Krieges« und ist im Piper Verlag erschienen.
Ich habe ja über die Geschichte der Bekleidung geschrieben und mache anhand der Bekleidung einen Gesellschaftsvergleich, wer wo den Anzug trägt, in England, in den USA, in Deutschland.
Visionäre. Geschichten aus der Wissenschaft.
Ich bin Anja Meyer-Rose und ich bin Soziologin. Ich beschäftige mich mit Bekleidung und der Klassengesellschaft. Man sagt heute noch, das war ja alles ganz schön im Kaiserreich, weil alle Männer haben Anzüge getragen und darum waren die auch anerkannt. Und ich habe sozusagen in diesen Jahren des Arbeitens dann herausgearbeitet, dass die Männer, obwohl sie Anzüge getragen haben, nicht unbedingt anerkannt waren, sondern eine Uniform, eine Berufskleidung oder so gebraucht hätten, um diese Anerkennung zu bekommen. Es tragen quasi zum Beispiel die Arbeiter Anzüge und die Arbeiter sind überhaupt nicht anerkannt in der Gesellschaft in der Zeit, aber das sieht man nicht auf den Fotos, auf den Bildern, das wird auch von der Mainstream-Soziologie nicht so geschrieben und das ist etwas, was ich zum Beispiel dann durch lange Arbeit und viel Mühen herausgefunden habe.
Und was war der Moment, wo es Klick gemacht hat?
Ich lese Texte, dann fasse ich die zusammen, schreibe die auf. Und dann fange ich an, den Text zu bearbeiten. Also ich beschreibe das immer ein bisschen so, als würde ich einen Teig kneten und bearbeiten. Und während dieses Arbeitens am Text kommen mir dann die Ideen. Und da kann man wirklich davon sprechen, dass man so plötzlich dann mal sagt, ach, das ist doch jetzt ein spannender Gedanke, den muss ich doch jetzt mal weiterentwickeln.
Und was hat's gebracht?
Also ich denke mal, grundsätzlich für die Welt bewirkt das wenig. Man redet davon, dass ein Artikel zum Beispiel in einer wissenschaftlichen Zeitschrift, da weiß ich es nur, von durchschnittlich 2 Leuten gelesen wird. Meine Dissertation ist veröffentlicht worden und verkauft sich sehr gut für eine Dissertation. Also da sind ein paar hundert Exemplare von verkauft werden und das freut mich sehr. Das haben meine Kollegen, die ich so kenne, alle nicht erlebt. Aber das ist nichts, wo man sagen muss, man kann reich werden oder davon profitieren. Man hat Anerkennung im Wissenschaftsbetrieb dann damit, aber mehr auch nicht. Man bekommt auch keinen Nobelpreis, wie jetzt bei den Naturwissenschaftlern oder so, was ich auch nicht haben möchte. Aber ich hatte auch Vorträge, wo dann auch sozusagen kritische Reaktionen kommen. Aber da würde ich sagen, das habe ich sehr gut belegt und begründet und da stehe ich auch zu.
Woche für Woche hier unsere Rubrik Visionäre, aber hui, das ist ja schon ein bisschen schockierend. Ein Artikel in einer wissenschaftlichen Zeitschrift wird im Durchschnitt von 2 Leuten gelesen.
Also ich habe ihn nicht gelesen, leider. Es klingt aber sehr spannend.
Aber Mike, ein Glück hat es dich nicht in die Wissenschaft gezogen mit niederländischer Philologie und Filmwissenschaft.
Ja. Stand außer Frage.
Also erzählen wir hier beide nicht an dieser Stelle, wie wir unser jeweiliges Studium im 4. Stock in Neukölln in die Länge gezogen haben, sondern haken wieder ein bei der Geschichte, die wir vorhin angefangen hatten. Wir hatten es erwähnt, im letzten Jahr wurde unser Haus gekauft und es waren wenige Wochen Zeit, erstens den Bezirk Neukölln zu überzeugen, dass man im Sinne des Milieuschutzes schützenswert ist und zweitens einen Hauskäufer zu finden, der letztlich wirklich Kohle hinlegt und das Haus kauft. Problem bei der Sache, wir waren überhaupt nicht die Einzigen, die von so einer Sache betroffen waren, dass sie aufgekauft worden sind und Angst hatten um ihren Fortbestand im eigentlichen Kern, wie sie sozusagen als Haus aufgestellt waren, sondern es gab auch in direkter Nachbarschaft mehrere Häuser. Hast du das, der sich ja wirklich viel umgetan hat, Mike, hast du das als Konkurrenz empfunden oder war das eine Zusammenarbeit unter den betroffenen Häusern? Wie war das für dich?
Ich hatte beim ersten Treffen im Bezirksamt, als der Bezirksstadtrat uns informiert hatte, ja gleich gesagt, was ich bedenklich finden würde oder habe gefragt, ob die Häuser in Konkurrenz zueinander stehen. Und es gab 2 Initiativen, die hatten den gleichen Prozess schon durchlaufen Und da kam sofort wie Einspruch und Sachen so, nee, keine Sorge, ihr steht nicht in Konkurrenz zueinander, sondern es ist ein herzliches Miteinander und das ist es auch. Also von Konkurrenz möchte ich da oder kann man da einfach gar nicht sprechen.
Und wir hatten es schon angesprochen, du warst mit einigen wenigen wirklich ganz, ganz federführend dabei, irgendwie dieses Ding zu rocken, könnte man sagen. Du hattest aber eigentlich auch einen Vollzeitjob. Und hast du nicht von der Masse der Mieter dich manchmal auch einfach total im Stich gelassen gefühlt? In den Momenten, wo du gemerkt hast, ich muss gerade zwei Leben gleichzeitig führen und ich schaffe mir die ganze Zeit Wissen drauf, was ich eigentlich noch nicht hatte, nämlich was man zu tun hat, wenn so ein Haus zu retten ist?
Eben, da war, ja, natürlich kann ich mich dann irgendwie beschweren oder denken so, ach Mann, ich fühle mich im Stich gelassen, aber letzten Endes, was zählt, ist irgendwie die Sache. Also ich hatte ein Ziel, wie viele, also wie gerade das Kernteam und viele andere im Haus auch. Und ich glaube, wenn man sich darauf konzentriert, was man will und auf dieses Ziel hinarbeitet, mit den vielen Stunden jeden Tag aufs Neue sich daran macht, dann sind sozusagen die zwei, die vielleicht nicht mitgemacht haben oder wenig aktiv waren, eine Handvoll, die waren dann eigentlich gleichgültig. Also die haben mich nicht gekratzt, muss ich sagen.
Und am Ende gab es tatsächlich auch ein Happy End. Der Bezirk Neukölln hat das sogenannte Vorkaufsrecht ausgeübt und es gab auch einen Käufer, eine städtische Wohnungsbaugesellschaft, die das Haus übernommen hat. Also ganz im Sinne der Mieterinitiative, die sich da zusammengefunden hat. Du hast mal gesagt, das Ganze war für dich wie ein Crashkurs in Demokratie. Warum?
Naja, weil wir uns, also Demokratie, wir gehen alle paar Jahre zur Wahlurne und denken, damit ist dann unser Job getan. Und was mir dieses Haus, also der Verkauf des Hauses irgendwie gezeigt hat, ist, dass man sich einsetzen kann und sollte und vielleicht auch muss in vielen Punkten, dass man durch die eigene Stimme und zu gucken, wen finde ich, wer streitet mit mir oder wer kämpft mit mir für ein bestimmtes Ziel, dass man da irgendwie Mehrheit mobilisieren kann, ist natürlich auch immer die Frage, wie man miteinander spricht. Also ich meine, wir waren halt vier, wie du schon gesagt hast, aber ich meine, wir waren trotzdem Nachbarinnen und Nachbarn. Also wir standen nicht über, nicht unter euch, sondern wir standen neben euch. Wir hatten ein Ziel. Und zu gucken, dass es funktioniert oder zu erleben, dass es funktioniert, war für mich so ein Schlüsselerlebnis. Okay, ich kann auch Einfluss nehmen auf die Politik irgendwie, was gemacht wird. Und ja.
Und euch, die ihr ja wochenlang da gerackert habt, wurde am Ende tatsächlich in einem Hoffest offiziell eine Pflanze übergeben. Jeweils, bei dir war es, glaube ich, eine Magnolie.
Ja, also die Pflanzen wurden ja nicht irgendwie für eine bestimmte Person ausgewählt, sondern...
Du hast sie dir genommen.
Ich hab gesagt, wenn ich mir eine aussuchen könnte, dann wäre es die Magnolie.
Genau. Sehr stilsicher. Hast du die Magnolie genommen und sie wurde jetzt sozusagen mit auch Schildchen an Gedenken an euch in den Hinterhof verpflanzt, den ich nach wie vor nicht so schön finde, aber er wird vielleicht sehr schön.
Jetzt ist ja Winterhutz.
Ja, das Ergebnis dieser ganzen Initiative war auch so ein neuer Hausgeist. Und da war sehr interessant, jahrelang hat irgendeine Firma nach Schema F unseren Garten gemanagt. Eher schlecht als recht.
Kaputt gemacht, mit anderen Worten.
Und nach dieser ganzen Aktion hat irgendjemand gesagt, Leute, es gibt ja die Möglichkeit, dass wir einfach den Vermieter, wer auch immer, sagen, wir übernehmen das als Gemeinschaft. Und das ist dann passiert. Und auf einmal wurden Hecken gestutzt und da kam auf einmal, also sozusagen hat ein Wandel stattgefunden, den man vorher gar nicht für möglich gehalten hätte. Meinst du, das halt jetzt alles noch nach? Gibt es jetzt einen völlig neuen Spirit in unserem Haus oder in zwei Jahren gießt da keiner mehr die Blumen?
Nee, das glaube ich nicht. Natürlich sind alle wieder in ihre Routine zurückgekehrt. Zum Glück, kann ich auch sagen auch die anderen, nehme ich mal an. Aber tatsächlich dieser Garten und die Garten-AG, die wir da gegründet haben, die hat Bestand. Jetzt ist gerade Winter, da passiert nicht so viel. Aber ich freue mich schon auf den Frühling. Wir wollen Hochbeete bauen, wie du ja weißt. Und ich bin gespannt, was da alles wachsen wird.
Mache ich vielleicht auch mal mit.
Sehr schön.
Der Kollege Moritz Metz, der tut seit Wochen hier Gutes bei Plus1 mit seiner Aktion Erste Hilfe Freundeskreis. Die Idee dahinter ist, egal was man für eine Baustelle im Leben hat, es gibt immer Leute im Freundeskreis, die irgendwie weiterhelfen können. Man muss sich nur finden und zusammenschließen. Und es ist natürlich auch ein bisschen sowas wie ein Test, was Moritz da macht, also ob das tatsächlich geht. Und Mike, wir haben ja schon viel über Nachbarschaft gesprochen. Zufälligerweise wohnt Moritz Metz gar nicht weit von uns beiden entfernt. Vor dieser Plus-Eins, da hat er mitbekommen, dass bei dir was kaputt ist.
Nämlich der Verstärker.
Ja, der Verstärker der Stereoanlage war kaputt. Und ja, dann ist er kurzerhand vorbeigekommen, der Moritz.
Nur einen winzigen Steinwurf von meinem Zuhause entfernt ist das Haus, in dem Utz und Mike wohnen. Und bei Mike klingel ich es.
Mhm. kurz.
Tack. Hier ist der Verstärker.
Ja, genau. Das, das alte Schätzchen, das ich aus der Kammer geholt habe, nachdem Utz mich angesprochen hat. Das ist ein gutes Stück, hat 30 Jahre auf dem Puckel, wiegt auch dementsprechend schwer.
Hattest du den richtig in deinem Jugendzimmer stehen und dann deine ersten Schallplatten und CDs mitgehört?
Tatsächlich. Es ist der erste Verstärker, die erste Anlage und auch die einzige, die ich mir gekauft habe. Ich höre überhaupt gar nicht mehr Musik laut über Boxen, weil das Ding kaputt ist. Und ich weiß nicht genau, was es ist, aber wenn man die Lautstärke über eine kleine Dezibelzahl hinausdreht, dann stellt er sich automatisch klick, klick an und, also nicht automatisch an und aus, aber er klickt immer wieder. Da merkt man dann, dass da irgendwas durchgebrannt sein muss. Und ich habe keine Ahnung, ich hätte ihn jetzt wahrscheinlich da stehen lassen und ich fand es halt ganz spannend, dass das Angebot plötzlich da ist, so wow.
Erste-Hilfe-Freundeskreis.
Erste-Hilfe-Freundeskreis, Dinge zu reparieren, großartig.
Das Lustige ist ja auch, dass jetzt wiederum mein ehemaliger Nachbar gleich vorbeikommt, Bernd, und sich diesen Verstärker angucken wird, weil der kennt sich damit richtig aus. Ich würde sagen, du kommst morgen mit Utz bei mir in der Werkstatt vorbei und dann gucken wir mal, ob er bis dahin funktioniert.
Sehr schön, vielen Dank.
Bis morgen. Erstmal die Fahrradsachen zur Seite schieben. Keine Stunde später bin ich jetzt in meiner kleinen Werkstatt und bei mir ist der Bernd. Hallo Bernd.
Hallo.
Du kennst dich mit Verstärkern noch viel besser aus und deswegen habe ich dich angerufen. Du hattest sofort Zeit, vorbeizukommen. Finde ich fantastisch. Wo ist denn jetzt diese Tasche mit dem Verstärker von Mike hier?
Ach, ganz schön schwer. Du hast hier einen wunderschönen, etwas älteren, aus den 80er stammenden japanischen Verstärker und du sagst, der funktioniert nicht mehr richtig.
So, der Verstärker wird geöffnet. Ich suche mal ein Döschen für die verschiedenen Schrauben, dass sie nicht davonfliegen.
So, perfekt. Das Wichtigste ist natürlich erstmal die optische Fehlersuche.
Innen ist durchaus Staub, aber warte, ich hole einen Staubsauger, ist doch einfacher. Jetzt liegt also dieser Verstärker vor uns. Du hast ihn gerade ausgesaugt und mit dem Pinsel noch ein bisschen nachgereinigt. Es ist doch viel sichtbarer alles, wie so ein Verstärker funktioniert, als bei den modernen Platinen, wo alles dann in mehreren Ebenen irgendwie unsichtbar in Chips verhandelt wird.
Ja, der ist sehr schön einfach aufgebaut. Da ist alles sehr schön nachvollziehbar. Aber lass uns mal einstecken und lass es uns mal probieren.
Okay. Zumindest ein bisschen was geht hier, Musik von meinem Handy.
Bisschen was geht.
Jetzt klopft Bernd auf diese Platine vorsichtig mit einem isolierten Schraubenzieher. Und das geworden. Ändert was, ne? Ist leiser geworden. Jetzt ist ganz leise.
Ja, wir haben da auf jeden Fall Unterbrechungen oder kalte Lötstellen.
Kalte Lötstellen, vielleicht sage ich das nochmal dazu, sind Lötstellen, die sich mit der Zeit einfach ein bisschen gelöst haben. Die müsste man jetzt wieder heiß machen einmal mit dem Lötkolben, dann würden sie auch wieder sitzen, ne?
Dann sollten die wieder funktionieren.
Jetzt kommen wirklich nur noch Fetzen an, ja?
Ja, da fehlt eine Spannung. Also wir schalten den jetzt mal aus, bevor ein weiteres Bauteil kaputt geht und löten ihn einfach mal nach.
Okay. Der Lötkolben läuft, es dampft schon schön, wir saugen das hier auch schön wieder ab, weil es ja giftig ist. Und du hast die Stelle gefunden, die wahrscheinlich verantwortlich ist, dass der Kontakt nicht richtig stimmt.
Ja, das sieht nach einem Potentiometer aus, das mehrere Kontakte hat und prinzipiell die Balance zwischen rechts und links regelt. Und da sind die Massekontakte mit einer kalten Lötstelle versehen.
Okay.
Und da löten wir jetzt mal nach.
Du hältst den dampfenden Lötkolben daran, der erhitzt das nochmal und es schmilzt wieder alles zusammen.
Dann geben wir noch ein bisschen Lötzinn dazu und dann schauen wir mal, ob das dann schon der Fehler war.
Die eine Stelle macht noch ein bisschen was, ne, wenn du da klopfst.
Ich glaube, da müssen wir nochmal ran.
Darf ich und du sagst mir, ob ich es richtig mache?
Ja, gerne.
So, einige weitere Stellen sind gelötet, macht Spaß.
Das hast du ja super schön gemacht. So, das liegt jetzt nicht mehr an den kalten Lötstellen, sondern am Signalumschalter. Das sind die Kontakte verschliffen, die müsste man etwas sauber machen.
Kontaktspray.
Auf zum neuen Test.
Ich schalte mal ein.
Das funktioniert wieder.
Das Kontaktspray und das mehrfache Bewegen des Ganzen reinigt es so weit, dass es auf jeden Fall wieder eine Zeit lang funktionieren wird.
Super, vielen Dank, Bernd. Ohne die Expertise hätte es nicht geklappt.
Es hat mich sehr gefreut.
Es hat mir auch sehr Spaß gemacht. Und Mike und Utz werden sich sicherlich auch freuen. Guten Tag.
Hallo.
Willkommen.
Oh, es leuchtet, das gute Stück.
Ja, das hat es vorher auch schon getan. Also das war nicht der Punkt, dass es rot leuchtet.
Aber jetzt wartet mal ab.
Das Haus, in dem Utz und Mike wohnen. Und Mike klingelt jetzt.
Ich spiele euch nochmal den Anfang der Reportage vor, damit ihr wisst, was geschah.
Sehr schön.
Mike und Utz werden sich sicherlich auch freuen.
Freuen sich denn Mike und Utz jetzt, wo sie gerade den Test gehört haben, mit dem, was bisher geschah?
Ja, ich stehe mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht, wo es keiner sehen kann. Aber ja, ich freue mich riesig. Großartig.
Sein Verstärker funktioniert wieder. Es hat auch Spaß gemacht, ihn zu reparieren.
Wie lange habt ihr gebraucht, frage ich mich.
1-2 Stunden. Das ging relativ schnell. Also Bernd ist einfach ein wahnsinniger Experte. Der kann alles. Der ist eigentlich Dokumentarfilmer, hat aber auch mal als Fachverkäufer im Mediamarkt gearbeitet. Der macht so eine Bratwurst selber und schlachtet auch Tiere und eben Stereoanlagen reparieren seit 25 Jahren. Also von dem habe ich echt auch noch was gelernt.
Ja, großartig. Ich meine, ich bin total hin und weg, dass das Ding jetzt wieder funktioniert. Jetzt muss ich wahrscheinlich nur noch neue Boxen kaufen, weil die alten sind nicht mehr so gut.
Ich freue mich natürlich auch für Mike jetzt erstmal. Allerdings muss ich mich als Nachbar von Mike fragen, wie lange ich mich darüber freue. Wenn er die Boxen gekauft hat, könnte sich das auch schlagartig ändern. Aber dann komme ich nochmal auf dich zu, ob du mir vielleicht weiterhelfen kannst mit einem lauten Nachbar. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist A, gerade hast du diese ganzen Kompetenzen deiner Freunde im Kopf oder hast du mittlerweile so Listen gemacht für diesen Erste-Hilfe-Freundeskreis?
Also für Erste-Hilfe-Freundeskreis habe ich mir schon ein bisschen so Listen angelegt und einfach viele Leute angesprochen.
Und was hast du jetzt nach diesen Folgen so für dich mitgenommen? Weil das war jetzt auch schon ein ganz schöner Praxistest von diesem Modell.
Also ich glaube, ziemlich viele Leute haben irgendwelche unerledigten Dinge zu Hause, die sie gar nicht so schwer erledigen könnten. Oft war meine Hilfe eigentlich nur, dass ich dann dabei stand und dann eben da war und dann mussten sie es halt dann in dem Moment machen, das Bad, wo die Wand schimmelig war oder den Fahrradplatten reparieren. Ich glaube, es kennt jeder.
Und ich habe gesehen, dass ihr hier im Hofeingang vor eurem Werkstatthof so Plakate hängen habt und offensichtlich wehrt ihr euch gerade gegen die Vereinnahmung. Ich glaube, hier gibt es irgendwie Mietfragen und das Grundstück soll verkauft werden oder wurde verkauft, habe ich gehört. Ist das richtig?
Ja, das ist ein richtig großes Areal in Berlin-Kreuzberg. Hier sind lauter so Kleingewerbe und da ist eben auch mal ein kleiner Bastelschuppen. Und auch wir stecken gerade in diesen Bewegungen drin, dass einfach die Stadt gerade sehr viel teurer wird und Kleingewerbe wird verdrängt. Und wir haben jetzt eine Genossenschaft gegründet und wollen das Ganze für 60 Jahre erbpachten. Mal gucken, ob es klappt.
Und da ist jetzt die gute Nachricht. Mike, der hier neben mir steht, hat diesen Häuserkampf schon für uns gewonnen. Insofern kann ich ihn dir anbieten als meinen Experten.
Ja,
ich lasse ihn dir einfach da. Ciao.
Tschüss.
Moment.
Mike, sei versichert, ich würde dich niemals irgendwo lassen. Ich brauche dich tatsächlich noch als Nachbarn. Aber nett, der Moritz Metz und sein Erste-Hilfe-Freundeskreis, oder?
Großartig.
Und der heile Verstärker wahrscheinlich auch.
Das wirst du noch hören.
Mike, es war besonders schön, dass du heute hier warst. Hat mich wirklich sehr gefreut.
Ja, ich fand es auch wunderbar, hier zu sein bei dir im Studio.
Und ein bisschen haben wir ja beide eine Beratung vorhin bekommen von Martin Kess, wie man mit seinen Nachbarn umzugehen hat. Grenzen achten, ja. Ich finde, wir haben da so einen ganz guten Umgang gekriegt. Hast du irgendwas mitgenommen aus dieser Sendung, was dir sozusagen in der Nachbarschaft einen neuen Impuls geben wird?
Ja, ich meine, was Martin schon gesagt hat, irgendwie sich auf sein Gespür verlassen einerseits, andererseits wirklich scharfe Grenzen ziehen, sagen so, hier bis dahin und nicht weiter, heißt ja letzten Endes auch in der Konklusion irgendwie miteinander sprechen können.
Absolut. Und dieses Konto geben und nehmen, dass das einfach im Balance ganzjährig zu sein hat, das finde ich auch gerade, was die Lautstärke angeht. Also mein Sohn knallt am liebsten gerne einjährig, muss man dazu sagen, seine Bauklötzer morgens um 7 auf die Erde. Neulich hat die Nachbarin mal einfach bis 23 Uhr Techno nach oben gegeben und es musste ich dann auch irgendwie aushalten. Ich finde, insofern hat der Martin, der weiß einfach schon über das Leben gut Bescheid, sehr recht. Stellt sich noch abschließend eine Frage, wann blüht es endlich wieder auf deinem Balkon?
In einem Monat hoffe ich mal.
Okay, dann holst du mich.
Mache ich.
Und jetzt gehen wir wieder
versprochen.
Heim. Vielen Dank, dass du hier warst.
Danke dir, Utz.
Das war Mike Elshoff hier zu Gast bei Plus Eins. Mein Name ist Utz Dräger. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass Sie heute auch unsere Nachbarn waren und zu Besuch bei Plus Eins. Kommen Sie nächste Woche einfach wieder vorbei und machen Sie es gut. Bis dahin.